Ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich beim Die Kunst zu leben Podcast. Stell dir vor, du triffst einen Menschen, den du noch nie gesehen hast und ihr lernt euch so ein bisschen kennen. Was fragt man den anderen relativ schnell? Meistens fragt man nicht so, hey, welche Religion hast denn du und so, sondern man stellt sich die Frage, was machst denn du eigentlich so und was meint man damit? Ja, meistens die Arbeit. Wir Menschen identifizieren uns ganz viel über das, was wir so tun, über unsere Funktion oder vielleicht auch über das, was wir so bewirken. Und genau diese Welt der Arbeit, die ist dramatisch im Wandel. Nicht erst seit gestern, nicht erst seit Corona, sondern genau genommen schon davor. Aber ich glaube, das Tempo wird durch Technologie und viele andere Einflussfaktoren schneller und wir dürfen uns lernen, darauf vorzubereiten. Und zu diesem Thema habe ich vielleicht auch selber ein paar Gedanken, aber ich habe jemanden, der hat noch viel mehr Gedanken sich zu dem Thema gemacht, als ein absoluter Vollprofi im Thema Arbeitswelt der Zukunft. Heute ist Piero Micic unser Gast oder mein Gast. Piero, ich freue mich riesig, dass du da bist. Wenn ihr Piero noch nicht kennt, alle Links zu Piero, zu seiner zu seiner Person beziehungsweise auch zu dem großartigen Unternehmen, das er hat, zu seinen Inhalten, findet ihr in den Shownotes. Piero ist ein international führender Experte eben für dieses Thema Zukunftsmanagement. Wir werden gleich mal schauen, wo da der Unterschied eigentlich zum Zukunftsforscher ist oder ob das eigentlich genau das Gleiche ist und was er da genauso tut, wie so ein Arbeitsalltag von einem Zukunftsmanager und Experten aussieht. Er ist Gründer und Vorstand der Future Management Group AG. Da findet ihr den Link eben in den Shownotes eben auch auf die Webseite. Er ist Professor für Foresight, was man, glaube ich, frei mit Vorhersage sozusagen wahrscheinlich übersetzen würde. Nee, was ist das genau?
Vorausschau.
Vorausschau, okay. Also Vorausschau, wahrscheinlich auch die Vorausschau auf die Märkte der Zukunft, auf die Arbeitswelt. Wir werden da gleich drauf einsteigen. Also für Foresight und Strategy an der Steinbeis Hochschule in Berlin. Berät Führungsteams, natürlich auch Führungspersönlichkeiten von Konzernen, von vielen führenden mittelständischen Unternehmen, ist ein ganz großartiger Rednerkollege. Und während ich in Städten wie Duisburg und vielleicht auch mal irgendwo Gelsenkirchen und München spreche, spricht er in Mexiko, in Houston, in Washington, Barcelona, Budapest. Die Liste ist lang. Der Mann ist der Wahnsinn, international gefragt. Und es hat wirklich auch einen Grund, weil er ist da einer der führenden Experten, hat auch viele Bücher geschrieben, ich glaube 8 an der Zahl. Eins der aktuellsten ist, glaube ich, das Buch Bright Future Business, ist letztes Jahr erschienen und ist unter anderem auch Vorsitzender. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, dass ihr wisst, dass da wirklich ein internationaler Überblick und Einblick auch da ist. Ist Vorsitzender unter anderem der Konferenz Internationales Trend- und Zukunftsmanagement und Beirat der weltweit ersten und ältesten Masterstudiengangs in Future Studies in Houston. Meine Güte. Also, es ist mir eine Ehre, dass du da bist und heute dein Wissen mit uns teilst. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo, Steffen.
Zukunftsmanager. Was kann man sich darunter vorstellen? Wie sieht ein Arbeitsalltag eines Zukunftsmanagers aus? Womit beschäftigst du dich den ganzen Tag?
Zukunftsmanagement ist der Umgang mit der Zukunft im eigenen Kopf. So wie es Innovationsmanagement gibt und Qualitätsmanagement gibt und Personalmanagement, dachte ich, müsste es eigentlich Zukunftsmanagement geben, weil das, was Führungskräfte oder jeder für sich selbst als Vorstandsvorsitzender im eigenen Lebensunternehmen über die Zukunft denkt, über die Zukunft sieht und annimmt, das bestimmt schon sehr stark, was wir heute tun. Mhm. Zukunftsforschung ist für unsere Arbeit Rohmaterial. Mhm. Wir nehmen das, was all die möglichen Zukunftsforscher so sagen und schreiben und verarbeiten das zu Entscheidungen und zu Strategien zusammen mit unseren Klienten. Zukunftsmanagement, könnte man sagen, ist so die Brücke von der unternehmerischen Arbeit in die Zukunft, aber auch wieder zurück, dass man damit was Praktisches anfangen kann. Ja. Zukunftsforschung, davon gibt es viel. Als ich angefangen habe, schon 32 Jahre her, da war Zukunft im Wesentlichen nur Text. Es gab ganz wenig Zukunft in Bildern und heute ist ja die Welt eine ganz andere. Wir haben das ganze Internet voller Zukunftsbilder. Der Engpass ist also nicht mehr, dass wir sehen könnten, was passieren könnte, sondern dass wir uns ein Bild davon schaffen, was wir glauben, passieren wird. Weil jeder Mensch hat Annahme über die Zukunft. Und dass wir uns daraufhin auch ausrichten, welche Zukunft wir für uns gestalten wollen.
Okay. Das jetzt gerade vor allem in Bezug auf das Thema die Arbeitswelt, natürlich auch in Unternehmen sozusagen, ne? Wenn ich mir jetzt das mal so ganz plakativ vorstelle, dass die Leute auch mal eine Vorstellung kriegen. Wenn ich im Jahr 2030 aufwache morgens und ich gehe in meine Arbeit, was auch immer meine Arbeit so ist, jetzt gibt es natürlich unglaublich viele verschiedene Branchen und Arbeitsformen und so weiter, aber kannst du vielleicht mal allgemeine Idee geben, wenn man das von außen jetzt beobachten könnte, was wird sich im Großen und Ganzen vielleicht an vielen Stellen komplett verändert haben, was man sofort sehen könnte, jetzt im Vergleich zu dem jetzigen Zeitpunkt, wir sind jetzt im September 2023.
Jahre sind einerseits nicht so weit weg und auf der anderen Seite sind die nächsten 7 Jahre bis zum Ende dieses Jahrzehnts ziemlich heftig. Also man hat schon immer gesagt, die nächsten 10 Jahre bringen so viel Veränderung wie die letzten 20, 30 und so weiter. Aber wir haben tatsächlich ein Zusammenfließen so vieler gerade technologischer Entwicklungen, dass wir tatsächlich von einer ziemlichen Revolution sprechen können. Wir haben künstliche Intelligenz seit den 1950er Jahren des letzten Jahrhunderts. Auch da gab es schon neuronale Netze, zumindest in der Theorie. Und vieles von dem, was früher so Science Fiction war, wird allmählich Realität. Also mal konzentriert auf künstliche Intelligenz und Robotik, also die kognitive Seite des Menschen und die physische Seite des Menschen. Ich habe vor ein paar Jahren in einem Video die These gemacht, dass alles, was der Mensch kognitiv kann, die KI heute schon oder bald besser kann, und alles, was der Mensch physisch kann, heute schon oder bald der Roboter besser kann. Und da muss man sich dann fragen, wofür braucht diese KI eigentlich noch den Menschen? Also etwas zynisch gefragt natürlich. Wir bleiben, so hoffe ich, die Chefs dieser Technologien und werden sie als Werkzeuge einsetzen. Wenn wir in einem Job sind, der nah am Menschen ist, wenn wir in einem Job sind, der Komplexität beinhaltet, also jeden Tag gibt es Überraschungen, Unvorhergesehenes. Wenn wir in einem Job sind, der auch den Einsatz von IT und KI ermöglicht, dann sind wir relativ safe. Dann wird unser Job letztlich ähnlich aussehen wie heute, nur werden wir deutlich produktiver sein. Wir werden praktisch immer als Paar von Mensch, der Technologien dieser Art einsetzt, zum Wohle seiner Patienten, seiner Mandanten, seiner Klienten oder seiner Kollegen. Diese Seite der Arbeitswelt wird dann nicht sehr viel anders sein. Die Arbeitswelt wird aber insofern anders sein, als dass wir sehr vieles automatisieren können. Und zwar viel mehr von dem, was eben, sagen wir mal, größere Aufgaben sind. Bisher haben wir es immer in der Produktion gesehen. Wir haben in der Verwaltung ein bisschen etwas automatisiert, aber Wissensarbeit zu automatisieren, das haben wir so noch nicht gesehen. Das war absehbar. Auch das haben wir vor vielen Jahren in Projekten schon bearbeitet und gesehen. Aber wir werden, wenn wir jetzt mal im Konkreten sind, eine Rechtsberatung ist heute schon, wenn sie auf modernem Stand gemacht wird, nicht mehr ohne den Einsatz künstlicher Intelligenz machbar. Eine Steuerberatung ist nicht mehr machbar. Eine wirkliche medizinische Beratung ist nicht mehr machbar. Ich habe vor vielen Jahren schon gesagt, wenn ich mal eine Krebsdiagnose bekomme, dann will ich, dass man KI einsetzt, um 1 Million medizinwissenschaftlicher Dokumente zu lesen. Und auf der Basis meines genetischen Profils, das man heute für wenig Geld haben kann, also eine komplette Sequenzierung meines Genoms, auf dieser Basis die erst-, zweit- und drittbeste Therapie empfiehlt. Warum will ich das? Weil ich weiß, dass es geht. Und heute geht es noch besser als jemals zuvor. Ich will, dass da noch ein Mensch drauf schaut, weil ich eben Mensch bin, weil ich in Augen schauen will, denen ich vertrauen kann. Ich will aber auch und verlange, dass die Augen, denen ich da vertrauen soll, sich eben solche Technologien bedienen. Also wer dann sagt, der Mensch wird das machen, nein, der Mensch alleine wird nicht mehr gut genug sein. Ich möchte, dass ich mit Experten spreche, und ein richtiger Profi wird man ohne den Einsatz von KI-Robotik nicht mehr sein können. Das kann man jetzt übertragen auf sehr viele andere Berufe. Also das Schlimmste, was wir machen können, ist, solchen Entwicklungen einfach nur zuzuschauen. Und das Beste, was wir machen können, ist, uns auf solche Entwicklungen draufzusetzen, buchstäblich, weil je besser die Technologien werden, desto besser werden wir in unserer Leistung für unsere Kunden, Mandanten, Patienten und so weiter.
Okay. Also das heißt, die KI oder diese ganzen technologischen Entwicklungen nehmen den Menschen sozusagen so ein Stück weit aus den standardisierten Prozessen raus. Früher waren es vielleicht die handwerklichen Prozesse oder die körperlichen, physischen Prozesse, jetzt wären es auch die mentalen Prozesse, die sozusagen ersetzt oder automatisiert und verbessert werden. Das bedeutet, jetzt mal in meiner Vorstellung, dass wir haben auf der einen Seite ja dieses riesige Thema Fachkräftemangel seit einiger Zeit. Also eigentlich werden Leute gesucht ohne Ende in einigen Bereichen. Auf der anderen Seite würde das Thema Fachkräftemangel auf der einen Seite und auch große Arbeitslosigkeit sich dabei nicht mehr ausschließen, weil die Frage, die sich ja stellt, ist, was machen Menschen denn dann, wenn sie nicht mehr diese Routinetätigkeiten machen? Das heißt, da gibt es ja irgendwo eine Übergangszeit. Ist das gerade jetzt so, was du sagst, auch in den nächsten vielleicht 5 bis 7 oder 10 Jahren, wo so eine Übergangszeit ist, wo Menschen sich auch in ganz neue Berufsbilder, Felder, Tätigkeiten an sein einfinden müssen, oder wie siehst du das?
Gibt seit ein paar Jahren die Annahme, dass 2/3 der heutigen Grundschüler in Berufen arbeiten werden, die wir heute noch gar nicht kennen, in Berufen und in Jobs arbeiten werden. Mhm. Das kann ich so auch unterschreiben. Diese Transformation wird länger dauern. Also es wird ein dauernder Prozess sein. Jeder, der, ich sag mal, Zukunftslust hat, der solche neuen Werkzeuge annimmt, benutzt, sich verändern will, vorankommen will, der wird nie irgendein Problem haben, wirklich seinen Lebensunterhalt mit Arbeit zu verdienen. Aha. Schwierig wird es für all diejenigen, die nicht können, aha, oder nicht wollen, dass sie sich so schnell in Neues einarbeiten, die einfach die Energie nicht haben oder vielleicht auch das Potenzial nicht haben. Wir werden, wenn wir mal alles zusammennehmen, KI macht kognitive Arbeit drastisch produktiver. Und Produktivität ist was anderes als Effizienz. Effizienz ist eben mit weniger das gleiche bewirken, und Produktivität ist mehr bewirken als mit den gleichen Mitteln. Wenn wir sehen, dass physische Arbeit produktiver und auch effizienter gemacht wird, wenn wir sehen, dass ganze Unternehmen automatisch funktionieren können, also sogenannte Decentral Autonomous Organizations, wenn wir sehen, dass unsere Fahrzeuge autonom fahren werden, bis zum Ende des Jahrzehnts geht das los. Und wenn wir das alles so fortschreiben, dann werden wir Einkommen und Arbeit neu denken dürfen.
Auch abkoppeln voneinander, oder? Ein Stück weit?
Genau, ich sage dürfen, weil es auch, weil ich den positiven Aspekt betone, aber letztlich auch neu denken müssen. Mhm. Produktivität, was heißt Produktivität? Das verbessert die Lebensqualität der Menschen. Also eine App, eine Software von einer Firma aus Indien, Cure AI, die können mit ihrer App 28 Infektionskrankheiten an der Lunge erkennen auf CT-Bildern, inklusive Covid-19 und Tuberkulose. Und damit können sie die Ärzte erstens entlasten. Die haben dann mehr Zeit, sich um die Menschen zu kümmern und vor allen Dingen um die, die wirklich krank sind. Und sie können sehr viel mehr leisten, sehr viel mehr erkennen, sehr viel früher erkennen. Das heißt, es ist für alles und alle gut. Ja. Also dieser Aspekt der Lebensqualitätssteigerung, und Lebensqualität ist vielleicht das Einzige, was ewig wachsen darf, das ist nur positiv zu sehen. Aber es gibt eben auch vieles, was nicht nur effizienter gemacht wird, also das gleiche Ergebnis mit weniger Arbeitseinsatz. Und da fällt vieles weg. Und das wird so schnell durch neue Jobs, neue Rollen, neue Aufgaben nicht aufgeholt werden können. Wir hatten solche Phasen schon mal. Wenn wir uns an das frühe 19. Jahrhundert erinnern, mit den Maschinenstürmern und den ersten Massenarbeitslosigkeiten durch Technologisierung. Das endete dann ab 1848 in Revolutionen. Also es ist nicht nur alles ganz einfach und gut. Wir sind heute in einer Zeit, in der das unvorstellbar viel schneller passiert als damals. Wir werden, wenn ich sage, wir werden Arbeit und Einkommen neu denken und eben, wie du sagst, abkoppeln voneinander. Das soll jetzt nicht zwingend auf das bedingungslose Grundeinkommen hinauslaufen. Ich sehe auch keinen Grund, das bedingungslos zu machen. Aber so etwas wie eine Art Grundeinkommen oder Grundvermögen wird sicher ein Teil der Lösung sein. Es gibt andere Ideen, das sind alles relativ alte Konzepte der Maschinensteuer. Das könnte auch die KI-Steuer sein oder die Robotersteuer sein. Das funktioniert nur unter manchen Bedingungen, nämlich dass weltweit auch alle mitmachen, sonst begibt man sich in Wettbewerbsnachteile. Aber das sind alles Elemente einer Lösung, die wir benötigen. Fußnote dazu, wir laufen ja auch gesamtwirtschaftlich gesehen in vielen Volkswirtschaften auf eine Rentenkatastrophe zu. Die kommt noch hinzu. Das heißt also langfristig, eigentlich mittelfristig bis langfristig wird dieses Neudenken nötig sein.
Verstehe. Vielleicht bevor wir da auch drüber sprechen, wie man sich dann gut vorbereitet oder aufstellt für die Arbeitswelt der Zukunft, weil das ist ja, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ne? Du sagst ja, also wer, sage ich mal, diese, wie sagst du, Zukunftslust sozusagen, ich nenne es immer Veränderungslust, aber wir meinen das beide. Ja. Das Gleiche, wer das hat, der wird immer seinen Weg machen, egal ob als Angestellter oder als Selbstständiger oder in einer anderen Form. Das wäre vielleicht eine kleine Zwischenfrage zuerst. Denkst du, dass der Angestellte an sich, also die Arbeitsform des Angestellten, ausstirbt?
Also das Konzept, dass man einen Teil seiner Zeit an jemanden verkauft, dann nach dessen Zielen und Methoden arbeitet und dafür dann das Geld bekommt, die Mittel bekommt, damit man leben kann, das ist sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Wenn wir mal uns fragen, wer hat denn Angst vor den Zukunftstechnologien? Und wer hat keine Angst davor? Angst haben all diejenigen, die Angst haben, ihren Job zu verlieren. Und keine Angst, sondern im Gegenteil, freuen sich eigentlich immer drüber, sind diejenigen, denen Unternehmen gehören. Und Unternehmen gehören, die auch zukunftssicher sind. Ne? Es werden ja auch viele Unternehmen vom Markt verschwinden durch diese Technologien. Das heißt, ein weiteres Element dieser langfristig großen Lösung ist sicherlich auch, mehr Menschen zu Mitunternehmern zu machen. Denn in einer Welt, in der wir alle, in Anführungsstrichen, an Unternehmen beteiligt wären, würde jeder Produktivitätsfortschritt allen zugutekommen. Jetzt stellt man plötzlich fest, wir denken hier in freiem Unternehmertum und landen bei einer Idee, die ein gewisser Herr aus Trier schon genannt hat, nämlich Marx. Beteiligung am Produktivkapital. Also ich kann letztlich immer nur raten, sich an Produktivkapital zu beteiligen, an Unternehmen zu beteiligen, Unternehmen zu gründen, zumindest sich als Lebensunternehmerin, als Lebensunternehmer zu verstehen. Das galt schon immer als gute Strategie, wird jetzt aber sicherlich nochmal wichtiger. Insofern, die reine Anstellung ist zumindest für einen guten Teil der Menschen nicht der richtige Weg, weil es das Phänomen des Jobs, des Arbeitsplatzes so lange ja auch gar nicht gibt in dieser Masse. Also wir waren ja früher eher noch mehr oder minder selbstständig und dann hat man im Zuge der Industrialisierung die Leute, böse gesagt, domestiziert, ja, weil in der Fabrik gab es regelmäßige Arbeitszeiten, es gab Heizungen, es gab klare, auch lange Arbeitszeiten natürlich, aber es war geordnet, wenn man so will, und man konnte eben durch Arbeit sein Geld verdienen. Ja. Und jetzt sagen wir den Menschen nach und nach und jetzt immer schneller, ja, jetzt kümmert euch mal um euer eigenes Auskommen. Ja, wir wildern sie praktisch wieder aus, und das ist natürlich eine sehr stressige und auch gefährliche, auch politisch gefährliche Situation.
Ja, verstehe. Ja, ist interessant, ne? Also ich habe mein Buch geschrieben, das heißt Die mentale Revolution. Das ist dann was ja hier sozusagen eigentlich ausufert in sogar eine Revolution der Mentalität, die wir dann ja auch ein bisschen in Deutschland brauchen. Ich habe vor kurzem mal eine Studie gelesen und eine Statistik gelesen. Da hieß es, 8 von 10 Multimillionären oder schwerreichen Menschen in den USA sind Gründer und 8 von 10 Multimillionären und schwerreichen Menschen in Deutschland sind Erben. Das ist natürlich schon was, wo man dann auch, sage ich jetzt mal, das macht ja was mit einer Gesellschaft sozusagen, ne? Das ist ja ein Mentalitätssprung, der hier dann auch, sage ich mal, vonstatten gehen muss in dieses unternehmerische Denken und Sein dann auch. Unabhängig mal davon, vielleicht auch das Thema, wenn du sagst, es verändert sich sehr stark, diese Arbeitswelt, dann stellt sich ja auch die Frage, ja, was fällt denn weg? Wir haben ja schon gesagt, na, klassisch vieles, was automatisiert ist, auch diese geistigen Routinearbeiten nenne ich es jetzt mal. Das ist natürlich gefährlich. Siehst du Branchen oder Berufsbilder, die du sagst, da würdest du aufpassen? Das ist vielleicht nicht der absolute Zukunftsmarkt, neben dem, dass man natürlich klassisch weiß, ne? Also klar, sowas wie ein Busfahrer oder sowas wie ein Zugführer oder die Dame oder der Herr an der Supermarktkasse und so weiter, klar, die sind effektiv auf der roten Liste, würde man bei Tieren sagen, ne? Die sind vom Aussterben bedroht bald. Aber gibt es auch Bereiche, wo du sagst, okay, das haben die meisten vielleicht gar nicht so auf dem Schirm. Da muss man sich unbedingt bewegen.
Naja, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, ist das eigentlich relativ offensichtlich. Die Welt der Wirtschaft funktioniert ja so, dass Menschen sich emotionale Wirkungen kaufen. Also wir wollten schon immer die Emotionen genießen aus Musik. Dafür haben wir uns früher Schallplatten, dann CDs, MCs und was auch immer da gab, gekauft. Dann fanden wir es ganz cool und modern, MP3-Dateien runterzuladen und fanden das als Nonplusultra und plötzlich war dann die Lösung, dass wir Miete zahlen für Musik, also ein Streaming-Abo machen. Aber wir kaufen genau das Gleiche. Also Emotionen aus der Musik. Wir wollten schon immer von A nach B kommen. Das haben wir durch öffentlichen Nahverkehr gemacht oder auch Fernverkehr. Wir haben uns Autos gekauft oder geleast. Wir werden das dann nicht mehr mit Verbrennern machen, weil es eine neue Technologie gibt und wir werden das möglicherweise nicht mehr mit dem eigenen Auto machen. Aber was wir eigentlich kaufen, von A nach B zu kommen, das ist immer noch das Gleiche. Was da wegfällt, ist der zu einem guten Teil der Prestigefaktor. Also man kauft sich ja, wenn man nur von A nach B kommen wollte, würden ja viel kleinere Autos und viel billigere Autos den gleichen Job machen. Aber wir kaufen ja auch Autos, weil wir irgendwas damit darstellen wollen. Wenn man sich jetzt auf diese Wirkungen konzentriert, was der Mensch wirklich kaufen will, dann können wir erkennen, wenn es dazu gar keinen wirklichen Beitrag gibt, dann wird dieser Job mehr oder minder wegfallen. Also vieles von dem, was Abrechnung, Verwaltung, Kontrolle, wie auch immer, Interpretation ist, also das, was viele für Bullshit-Jobs halten, da müssen wir wirklich schnell raus. Ja, es braucht einen gesellschaftlichen Wertbeitrag und der muss sichtbar argumentierbar sein. Ich kann jetzt gar nicht auf einzelnes pochen, aber ganze Abrechner, Zertifizierer, da würde ich beginnen rauszugehen aus solchen Jobs.
Ja, also auch der Controller oder die Controllerin, eigentlich hochqualifiziertes Fachpersonal, Wissensarbeiter und Wissensarbeiterinnen eigentlich, ne? Müssen sich da,
Also
sage ich mal, neu orientieren ein Stück weit, oder? Ich sage immer,
immer.
Wissen wird ja dramatisch überschätzt und zwar meistens von denen, die selber Wissen produzieren. Die finden das super.
Ja, also jeweils immer die Spitze der Fähigkeiten und der Leistungspyramide bleibt. Also Controller ist ja eigentlich nicht der Kontrolleur, wie man es im Deutschen gerne versteht, sondern eben der oder die Steuerer. Das heißt also, der Mensch, der beim Steuern eines Unternehmens hilft, der bleibt natürlich, weil er oder sie sich aber eben der KI-Möglichkeiten bedient, wird es weniger davon brauchen. Weniger Menschen, die Zahlen aufbereiten, weniger Menschen, die Zahlen interpretieren, wir interpretieren vielleicht doch, aber zumindest sie visualisieren, so aufbereiten, dass man Schlüsse daraus ziehen kann. Davon wird es weniger brauchen, aber immer die Spitze, deshalb sage ich, sich draufsetzen, heißt an der Spitze der Leistung sein und in der Nähe desjenigen sein, für den es ist, weil Controlling ist, zu einem guten Teil liefern von Orientierungsinformationen, von Steuerungsinformationen. Und die liefert man an Menschen, die diese Informationen verwenden sollen für Entscheidungen. Wenn ich nah an diesen Menschen bin und wenn ich die Werkzeuge beherrsche, dann bin ich safe. Wenn ich weit von diesen Menschen weg bin, wenn ich der Number Cruncher bin, dann bin ich eben nicht safe.
Ja. Andersrum gefragt, was für Berufsfelder siehst du denn ganz besonders positiv für die Zukunft? Also ich meine, klar, die IT, sage ich jetzt mal, wobei die auch nicht uneingeschränkt wahrscheinlich, ne? Aber unabhängig von den klassischen Branchen, was für Berufsfelder siehst du als die großen Potenzialfelder für die nächsten Jahre, wo man sich vielleicht, wenn man die Möglichkeit hat oder auch das Interesse und die Offenheit dafür hat, hinorientieren könnte?
Also gemessen an den Kriterien, die ich vorhin genannt habe, eben nah am Menschen, natürlich bedeutend auch für diesen Menschen, möglicher Einsatz von IT und KI, auch längere Ausbildung, bis man das braucht, und Komplexität. Das führt dann zu solchen Aufgaben wie andere Menschen dabei zu unterstützen, sich zu entwickeln, in jeder Hinsicht. Wir haben darin für andere Menschen Transformationen zu ermöglichen, kleine, große, ein unendliches Potenzial. Sich um andere zu kümmern, das ist unbegrenzt. Ja? Auch die Lebensqualitätssteigerung ist da unbegrenzt. Wenn wir von da ausgehend unsere Jobs prüfen, das sind diejenigen, die auf jeden Fall weiter bestehen bleiben. Nochmal die Kriterien, nahe Menschen, wichtig für diesen Menschen, längere Ausbildung, Komplexität und möglicher Einsatz von IT und KI. Das sind die Kriterien, die ich ansetzen würde. Gerade auch sich kümmern um Menschen, denen es nicht gut geht. Also es geht jetzt nicht nur um die noch mehr High-Performer sein wollen, sondern um diejenigen, die eben in Krisen sind, die mit Behinderungen leben müssen, die besondere Herausforderungen haben. Das ist ein unendliches Arbeitsfeld. Wenn wir jetzt klassische Industrie nehmen, in Energie beispielsweise, die Transformation zu einer 100% regenerativen Welt, und zwar nicht nur in Strom, sondern in aller Energie, wird laut Berechnung der Stanford University 28 Millionen neue Jobs schaffen, netto. Aha. Also 28 Millionen mehr, als sie vernichtet in der fossilen Industrie.
Aha, also praktisch netto Jobs mehr sozusagen.
Ja, 28 Millionen mehr. In der Mobilitätsindustrie, wir werden Hunderttausende von Menschen, von Arbeitsplätzen, nicht von Menschen, von Arbeitsplätzen verlieren, in der Zuliefererindustrie und in der bei den OEMs, die Fahrzeuge heute herstellen, werden aber sehr viele Jobs darin gewinnen, die dafür sorgen, dass die Plattformen funktionieren für autonome Fahrzeuge, die Plattformen funktionieren für halbautonome Fahrzeuge, dass die Autos gepflegt werden, dass sie gewartet werden, dass sie zu den Menschen kommen. Da wird eine drastische Transformation stattfinden. Heute an der Börse sind die Automobilhersteller immer noch einiges wert. Und die Plattformen für die Vermittlung von Mobilität sind relativ wenig wert. Das ist mal abgesehen von Uber. Und das wird sich gerade drehen. Die Plattformen werden viel mehr Arbeitsplätze haben und viel mehr Börsenwerte und Unternehmenswerte haben. Und die Hersteller werden immer niedrigere Werte darin haben. Das sind grundlegende Transformationen in der ganz harten Industrie. Also es geht jetzt nicht nur darum, sich gegenseitig zu coachen, sondern es passiert tatsächlich auch in der Welt der Industrie. Und immer, grundlegendes Prinzip, immer geht es ein Stück mehr darum, was Menschen eigentlich wirklich wollen und weniger darum, was wir tun. Das ist ein grundlegendes Prinzip, das mit der Wirkung und der Leistung. Menschen zahlen nie für das, was auf der Rechnung steht. Menschen zahlen immer für das, was an emotionaler Wirkung darin passiert. Das gilt auch im Maschinenbau. Wir haben ja gelernt, dass es weniger sinnvoll ist oder zumindest ja weniger sinnvoll ist, eine Druckmaschine zu kaufen, sondern Drucken bzw. gedruckte Erzeugnisse zu kaufen. Weniger sinnvoll ist, eine Werkzeugmaschine zu kaufen. Vielleicht sinnvoller ist, die Produkte zu berechnen, die diese Maschine erzeugen kann. Also auch gedacht in einer Kreislaufwirtschaft, dass diese Maschine ich möglicherweise gar nicht verkaufen muss, sondern dass sie bei mir bleibt, dass ich nur die Wirkung der Maschine verkaufe.
Okay. Ja, da schließt sich jetzt schön die nächste Frage auch ein bisschen an. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du in dieser Branche oder in dem Markt so drin bist. Das ist jetzt mal meine Branche. Branche Persönlichkeitsentwicklung, der Coaching-Markt, mal ganz banal gesagt. Wenn ich deinen Ausführungen so lausche, dann glaube ich, ist das eine Branche, die sehr viel großes positives Potenzial und Wachstumspotenzial dann auch deiner Sicht nach hat. Wie ist dein Blick, wenn du da einen speziellen Blick überhaupt drauf hast, auf den Coaching-Markt, auf die Coaching-Branche? Was kann man da erwarten? Wie kann man sich da aufstellen? Frage ich ehrlich gesagt auch aus einem kleinen Eigeninteresse. Wo siehst du vielleicht auch potenziell Gefahren, die es da vielleicht auch geben könnte? Da bin ich mal gespannt.
Also bisher klang das ja alles ganz gut für die Coaches, was ich gesagt habe, ne?
Oh, jetzt kommt's.
Aber am 30. November 2022 wurde ChatGPT publiziert und alle waren von amazed bis erschrocken darüber, was das Ding kann. Das war noch 3.5, jetzt mit 4, demnächst weitere. Dann gibt es noch andere Modelle, die ähnlich leistungsfähig sind. ChatGPT und Co. werden sich zum einen verbinden mit heute existierenden Wissenssystemen. Ein gutes Beispiel ist Wolfram Alpha. Wolfram Alpha gibt es seit, glaube ich, 3, 4 Jahrzehnten. Eine Plattform, eine Wissensplattform für alles, was mit Mathematik zu tun hat oder mit Mathematik begründet werden kann. Dann gibt es eine Plattform Khan Academy, die hat Videos zu allem, was man in der Grundschule oder an einer Universität oder überhaupt an jeder Schule lernen könnte. ChatGPT hat APIs, Verbindungen zu beiden dieser Plattformen und letztlich nach und nach zu jeder. Heute schon weiß ChatGPT mehr als ein einzelner Mensch auf dieser Erde, als irgendein einzelner Mensch auf dieser Erde. So viel weiß keiner. Bald vor Ende dieses Jahrzehnts weiß ChatGPT und Co., die anderen auch, mehr als alle Menschen zusammen. Das bedeutet, dass sie dann auch wissen, wie man coacht. ChatGPT hat dieses Jahr das Medical Licensing Exam in den USA bestanden mit 90% der Punkte. Das ist ein Test, den eine Ärztin besteht, wenn sie 4 Jahre studiert hat und 2 Jahre im Praktikum war. Oder das Uniform Bar Exam. Das ist die Zulassungsprüfung für Anwälte in den USA. Das war dieses Jahr. Und ChatGPT war noch nicht mal darauf trainiert, diese Prüfungen zu bestehen. Das bayerische Abitur übrigens auch. B2. Das heißt, ich habe dann ein System, das kennt jede psychotherapeutische Intervention. Das hat, wenn ich das will, meine gesamte Historie, kennt alle unsere Gespräche, wenn ich das zugelassen habe, ist jederzeit verfügbar und kostet so gut wie nichts. Es ist mein idealer Lehrer, meine ideale Begleiterin, meine ideale Therapeutin. Als Trainerin ist sie unendlich geduldig mit mir. Sie weiß ganz genau, wo meine Schwächen liegen. Solche Lerninhalte werden wiederholt. Sie weiß ganz genau, wo meine Stärken sind. Ja, sie kann mich erinnern, dass ich etwas jetzt mittlerweile ganz anders sehe als früher. Und sie kann Stimme und Gesicht haben. Und so wird alles, was an Wissensvermittlung, Coaching, Beratung, Therapie, Mentoring gedacht wird heute, durchaus durch KI passieren. Wir sind davon überhaupt nicht weit weg. Also gerade die Khan Academy entwickelt gerade einen künstlich intelligenten Lehrer, der alle Inhalte der Khan Academy mit ChatGPT geformt den Studierenden und den Schülern vermittelt. Das heißt, man muss schon ein ganz exzellenter Coach sein, um dann als Mensch akzeptiert zu sein, um als Mensch auch coachen zu können mit all dem, was wir eben nicht wissen. Ich habe vorhin gesagt, wenn die KI kognitiv alles macht und die Roboter physisch alles machen, was ist dann unsere Rolle? Und unsere Rolle ist die, dass wir das dann sind, was die beiden gar nie sein können, nämlich Mensch. Logischerweise. Aber eben nicht irgendein Mensch und irgendein Experte, sondern ein exzellenter Mensch und ein exzellenter Experte. Mit richtig Empathie, mit logischem Denken, woran es wirklich mangelt in dieser Welt, mit langfristig orientiertem Denken, mit unternehmerischer Initiative, mit Selbststeuerungsfähigkeiten, also dass ich wirklich, wenn ich mir ein Ziel vornehme, das auch erreiche und damit auch zuverlässig werde. Da gibt es noch viel weitere Eigenschaften, aber ich nenne das die Eigenschaft eines exzellenten Menschen, weil das sind diejenigen, die wir lernen müssen. Das sind diejenigen, die wir weiterentwickeln müssen. Dann sind wir für diese wie auch immer aussehende Arbeitswelt der Zukunft, die wir in 20, 30 Jahren ja gar nicht absehen können, dann sind wir auf jeden Fall darin gut gerüstet. Also war eine lange Antwort auf die Frage, wie sieht es mit Coaches aus? Nehmen wir mal an, ich bin vorhin noch mal bei dieser Krebstherapie. Ich will jetzt mit einer Therapeutin reden. Auch wenn ich Privatpatient bin, rufe ich an, kriege einen Termin, keine Ahnung, in 6 Wochen oder in 6 Tagen. Ich will es aber jetzt. Und so eine KI wird, und ist heute eigentlich schon, wird da sein, wird mich so gut wie nichts kosten. Und da ja das Prinzip der Selbstentdeckung ohnehin ein zentrales Prinzip ist, geht es ja nur darum, mich anzuregen, zum Denken, zum Hineinfühlen. Und selbst eine Hypnosesitzung könnte sie mit mir machen. Alles das braucht dann nicht zwingend einen Menschen auf der anderen Seite.
Ja. Ja, interessant, ja. Bestätigt ganz viel meiner Meinungen und auch meiner eigenen Lehre an der Stelle, weil ich auch immer sage, von diesem Schulbuch-Coaching und wissensbasierten Coaching, was eigentlich gar kein Coaching ist, weil Coaching ja vom Kutscher, also von der Begleitung, eigentlich kommt. Coaching ist ja, der Coach ist ja der Kutscher eigentlich sozusagen, der Menschen dort abholt, wo sie stehen und dorthin bringt, wo die Leute hinwollen. Und dafür braucht es eben einen Menschen, der eine menschenwürdige Arbeit auch macht und eben als Mensch wirkt mit seinen Emotionen und mit diesen ganzen Dingen, die ihn eben außergewöhnlich machen. Und diese Problematik haben wir ja nicht erst jetzt seit ChatGPT, sondern auch Madonna und was weiß ich, wer Coldplay haben ja immer noch die Hütte voll, obwohl es iTunes und Spotify und CDs und so weiter gibt, die gleiche Musik in besserer Qualität viel günstiger verfügbar und ohne, dass ich meinen Hintern aus dem Haus bewegen muss und mich in den Regen stellen muss, 2 Stunden in London, mir bietet. Und trotzdem gehen die Leute dorthin, weil es eine Erfahrung und ein Erlebnis ist. Und das ist das Besondere, ne? Ich meine, ich kann mich auch von München ins Auto setzen und kann nach Venedig mit dem Auto fahren und die künstliche Intelligenz, das Navigationssystem zeigt mir, wo ich hin muss. Vielleicht komme ich das Auto sogar dorthin fahren, aber die Erfahrung einer schönen Reise bräuchte trotzdem zum Beispiel einen Menschen. Und das ist, glaube ich, das, dass wir uns als Mensch irgendwie auch so wieder auf unsere menschlichen Kernwerte zurückerinnern müssen. Das ist uns ja auch systematisch so ein bisschen, ich möchte nicht sagen abtrainiert worden, doch, ich möchte sagen, es ist uns ein bisschen abtrainiert worden, aber wir haben es vielleicht auch ein bisschen vergessen, oder? Kann es sein, dass wir versucht haben, in der Vergangenheit oder vielleicht auch bis heute als Mensch die bessere Maschine zu sein? Oder das ist ja, ich habe heute diesen Eindruck auch, ne, dass viele gegen die Maschinen kämpfen, in der Hoffnung, dass sie irgendwie noch besser sind als die Maschinen.
Also da ist was dran. Aus dieser Aussage, dass das, was wir dann sind, unsere Rolle ist dann, ein exzellenter Mensch zu sein, heißt ja dann, dass jede Aufgabe, die kognitiv oder physisch eine Maschine tun kann, ist eines Menschen Aufmerksamkeit, Zeit und Energie nicht würdig. Das klingt jetzt erstmal ziemlich hart, aber eigentlich ist es enorm wertschätzend gegenüber den Menschen. Weil wir tun Dinge, die eine Maschine kann. Und im Prinzip, vorhin hast du gefragt, woran erkenne ich, ob ich in einem sicheren Job, was eine Maschine tun kann, sollte nicht meine Arbeit sein. Das geht nicht von heute auf morgen, aber wir müssen oder dürfen, wenn wir Zukunftslust und Zukunftsfreude empfinden, es zu unserer Kernaufgabe machen, eine Mission zu erfüllen für andere Menschen. Und jede Technologie, jedes Werkzeug, das mir helfen kann, darin produktiver zu werden, nochmal sich draufsetzen, das begrüße ich, das lerne ich, das nehme ich mit rein. Entweder schafft es mir mehr Freizeit, dann ist es eben Effizienz, oder schafft mir mehr Wirkung da draußen, dann ist es Produktivität. Insofern ist dieses Prinzip, was eine Maschine tun kann, sollte ein Mensch nicht tun, sehr wertvoll, auch wenn es erstmal ein bisschen abschätzig klingt. Es ist das Gegenteil.
Ja. Genau, das glaube ich ist auch die große Magie oder die große Chance jetzt eben von KI, dass sie eigentlich den Menschen oder dass sie das Potenzial mit sich bringt, den Menschen mehr in den Mittelpunkt zurückzubringen, also das Menschliche, sagen wir mal nicht den Menschen selber, sondern das Menschliche des Menschen. Also auch im Sinne seiner Tätigkeit, ne, dessen, was er so tut. Ja. Pero, wenn jetzt Leute dieses Interview bis hierher gehört haben und sagen, okay, hört sich spannend an, ich glaube, ich muss vielleicht ein bisschen was verändern oder ich darf mich hier ein bisschen bewegen und darf mich neu ausrichten. Was wäre jetzt so zum Abschluss gefragt? Dein guter Rat, was wären so die ersten 2, 3 Schritte, Dinge, wichtigsten Elemente, To-Dos für die Leute, dass sie sich auf diese Zukunft, auch gerade auf die Arbeitswelt der Zukunft ausrichten, vorbereiten, dass sie da, sage ich mal, auf den richtigen Zug aufspringen?
Wir verwenden für unsere Arbeit unser sogenanntes Eltwiller-Modell.
Wie heißt das?
Eltwiller-Modell.
Eltwiller
ist die Stadt, in der unser Sitz ist.
Okay.
Eltwiller-Modell besteht aus 5 Zukunftsbrillen und einem Ergebnismodell. 5 Zukunftsbrillen sind 5 verschiedene Arten von Zukunft. Ich mache das kurz. Die blaue Zukunftsbrille schaut auf das, was da draußen passiert, ganz realistisch und ohne Wunschdenken, wie wenn der Kapitän auf das Meer und das Wetter schaut und auf die Ströme und die Winde. Also die Frage ist, was wird sich in meinem Umfeld, in meinem Beruf ändern und was wird gleich bleiben? Ich brauche dazu einen Blick nach vorne, wie gesagt, realistisch. Das Realistische betone ich, es ist enorm schwierig. Das ist einer der ganz wesentlichen, wenn man so will, psychologischen Arbeitsteile, die wir haben, unter Führungsteams von ihren Annahmen, naja, wegzubringen, beziehungsweise eben robuster zu machen, realistischer zu machen, weil viele nehmen drastische Veränderungen in der Welt nicht wahr. Ich hätte gerne das Beispiel, ich habe ab 2006 bei deutschen Zulieferern vor Tesla gewarnt. 2006, da hatten die noch nicht mal ein Auto. Über 10 Jahre blieb es so, dass ich immer verlacht wurde. Es hieß dann, ich wurde immer verlacht. Das heißt, es war dann immer, naja, die müssen erstmal. Und heute treibt sie die ganze Welt vor sich her. Die zweite Zukunftsbrille ist die rote Zukunftsbrille. Was ist unwahrscheinlich, könnte aber gefährlich werden. Also beim Kapitän wäre das Rot das Blut, das fließt, wenn Piraten das Schiff angreifen. Jetzt haben wir die zweite Frage. Was könnte mich aus meinem beruflichen Konzept bringen, auch wenn es unwahrscheinlich ist? Also zum Beispiel die künstlich intelligente Coach, die alles kann, was ich heute kann. Grüne Zukunftsbrille. Zu welchen fruchtbaren Ländern könnte ich segeln? Persönlich oder als Unternehmen? Also was sind meine Möglichkeiten? Was könnte ich aus meinem Wesen, aus meinem Unternehmen, aus meinem Lebensunternehmen machen? Gelb, also blau, Himmel, Wind, Meer, Wetter, rot, Feuer und Blut, grün, die fruchtbaren Länder und gelb ist dann die Insel, die Destination mit dem schönsten Strand oder dem schönsten Sonnenschein. Also das heißt nicht, was könnte ich, sondern was will ich tun? Dazu gehört dann eine klare Mission. Eine Mission, die sagt, für wen bewirke ich was, mit welcher Lösung, zu welchem gesellschaftlichen Vorteil, aus welchem Antrieb heraus. Positionierung wäre, wie bin ich darin einzigartig mit diesem Angebot? Und Vision wäre, was will ich damit verwirklichen? Und die violette Zukunftsbrille ist die letzte Frage, was tue ich jetzt dafür? Violett sind dann die Blutergüsse, die man sich beim Umsetzen eines Plans auf dem Segler zuzieht. Und diese 5 Zukunftsbrillen, da gibt es ein Video zu. Und es gibt ein Video zu dem Strategiemodell, das darauf basiert. Das ist ein Satz von 5 Fragen auf der ganz einfachen Ebene bis hin zu einem sehr umfassenden Strategiemodell für auch ganz große Unternehmen.
Cool. Also damit sich am besten beschäftigen und sich da entsprechend dann sozusagen ausrichten, wäre eigentlich so eine Art, wie so eine Art kleiner Kompass für sich, um die richtige Richtung einzuschlagen sozusagen.
Ne? Genau. Diese 5 Zukunftsperspektiven, diese 5 Zukunftsbrillen sind nicht irgendwas, was man lernen muss, sondern das sind gleichzeitig auch die fünf, wenn man so will, Faszinationen, die fünf Sehnsüchte, die ein Mensch in Sachen Zukunft hat. Also die entdeckt man in sich, ich habe sie nur benannt und identifiziert.
Großartig. Also, es soll jedem, also wir werden dieses Video auch nochmal separat verlinken in den Shownotes, dass die Leute nicht lange rumsuchen müssen. Damit sollte sich wirklich jeder beschäftigen, finde ich. Das ist großartig. Ich danke dir ganz herzlich, dass du das geteilt hast. Vielleicht Abschlussfrage an dich. Wo steht Deutschland heute in 10 Jahren?
In welcher Dimension?
Na, ich sag mal gesamtwirtschaftlich und so weiter.
Also mit der blauen Brille, das ist die Brille der Wahrscheinlichkeit, muss ich einschätzen, dass es schwächer da steht. Mit der roten Zukunftsbrille der Überraschungen, also gerade durch die Abhängigkeit von der Automobilindustrie und den Wandel vom maschinengebauten Auto hin zum Software-Defined Car, könnte es auch durchaus sein, dass es drastisch runtergeht. Mit der grünen Zukunftsbrille gedacht, wenn wir es irgendwie schaffen würden, dass viele Unternehmer, also wir brauchen nicht auf Politik und Lehre und Schule zu warten, sondern viele Unternehmer sich wieder daran erinnern, welches Potenzial in Europa, in Deutschland, im deutschsprachigen Raum steckt und sich Zukunftsfreude entwickeln und in ihrem Team zünden, dann könnte es sein, dass meine blaue Zukunftsbrille als Annahme falsch ist. Weil dann könnte es sein, dass wir tatsächlich aufgewacht sind. Bleibe aber trotzdem dabei. Ich gehe eher davon aus, dass wir relativ gesehen weltwirtschaftlich hier ein Stück schwächer dastehen.
Ja.
Aber Volkswirtschaften spielen ohnehin immer weniger eine Rolle. Insofern ist die Botschaft auch, warte nicht auf Politik und frage nicht nach irgendwelchen Voraussetzungen, die die Politik schaffen kann oder schimpfe darauf, was sie verbockt hat. Unternehmer, Unternehmerinnen müssen trotz Politik und trotz Schule ihr Unternehmen gestalten. Das müssen wir ein bisschen von den Stoikern lernen. Gestalte, was du gestalten kannst. Habe Einfluss auf das, auf die, die dir zuhören und ansonsten nimm die Welt so, wie sie ist.
Genau. Mir hat mal ein Rednerkollegen gesagt, mach deine eigene Konjunktur. Ich glaube, das ist es, auf was es rausläuft. Ich danke dir ganz herzlich. Ich hoffe, dass viele den Weg zu dir finden. Ich denke, wir werden uns in dem einen oder anderen Unternehmen vielleicht auch mal sehen, wenn wir zusammen mal irgendwo auf der Bühne stehen oder nacheinander oder wie auch immer. Wenn der ein oder andere hier zuschaut, bucht den Piero. Wir haben einen gemeinsamen Firmenkunden, wie wir rausgefunden haben, durch Zufall. Die sind auch sehr begeistert von dir. Also du kannst als Redner, als Trainer, als Berater gleichermaßen wirken, inspirieren, bereichern. Und ich bin sehr froh, dass du das machst, weil genau solche Leute braucht nicht nur diese Volkswirtschaft, sondern vor allem diese Welt und die Menschen. Und es ist toll, dass du das machst. Danke, dass du es hier mit uns geteilt hast.
Danke für das Interview, lieber Steffen.